Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und mein heutiger Gast ist jetzt zum zweiten Mal bei mir. Professor Dr. Karl Friedrich Israel. Wir kommen vielleicht auf die unterschiedlichen akademischen Universitäten etwas darauf, aber vielleicht ganz kurz als Einführung, wie sich das Gespräch jetzt ergeben hat, weil ich habe über Carlos Gebauer einen Livestream gehalten über das Millet-Institut, dabei etwas runtergescrollt und Karl Friedrich Israel sitzt im Beirat des Millet-Instituts. Darauf ist er auf meinen Livestream aufmerksam gemacht worden. Wir haben ein paar E-Mails miteinander ausgetauscht, nicht zuletzt über die allgemeine Inflationspolitik unter Millet. Und so sind wir sehr schnell auf die Idee gekommen, einen gemeinsamen Podcast aufzuzeichnen. Und damit ist er hier wieder mein Gast. Herzlich willkommen, Karl Friedrich Israel.
Hallo, ich freue mich sehr, wieder da zu sein.
Ich will vielleicht ein bisschen auf die akademische Arbeit erst zu sprechen kommen. Zum einen hattest du einen Artikel beim Liberalen Institut in der Schweiz geschrieben über die Problematiken, die im Augenblick mit der universitären Laufbahn verbunden sind. Da bist du sicherlich nicht der Erste, der das kritisiert. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade irgendwie geguckt. Du warst bei deinem letzten Besuch hier, warst du bei der Universität in Angers in Frankreich, aber bei der privaten hast du extra erwähnt, nicht bei der staatlichen, wie Professor Jörg-Guido Hülsmann. Und dann hast du noch in Saarbrücken unterrichtet. Wenn ich aber das auf deinem Lebenslauf mir ansehe, auf deiner Seite kfisrael.com, dann bist du bei so vielen Universitäten erwähnt, dass ich ein bisschen den Überblick verloren habe. Magst du mir da kurz eine Einführung geben, wo du gerade aktiv bist?
Das mache ich gern. Ja, ist ein bisschen kompliziert gewesen. Die letzten Jahre waren etwas holprig. Ich war seit 2020 an der Katholischen Universität in Angers, also der privaten Universität hier, und habe dann 2022 einen Ruf nach Saarbrücken bekommen, an die Universität des Saarlandes. Also schon im Dezember 21 habe ich den Ruf bekommen und sollte dann im Frühjahr 22 dort die Professur antreten. Und das hat sich auch alles ganz gut gefügt, die Verhandlungen. Und dann wurde das öffentlich gemacht, dass ich den Ruf bekommen habe auf die Professur. Und dann gab es eine Konkurrentenklage und einen Gerichtsstreit, sodass alles auf Eis gelegt wurde und ich dann im Saarland nur sozusagen temporär den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik inne hatte, und es kam zu einer Neuauflage des Verfahrens. Ich habe mich neu beworben und so weiter. Am Ende habe ich die Professur nicht bekommen. Also sehr, sehr unglücklich. Das wurde dann, es wurde recht hart, mit harten Bandagen wurde gekämpft, sagen wir mal so. Es gab einige, die mich sehr gern da gehabt hätten, vor allem von den internen Kollegen, und dann gab es von der Universitätsleitung und von den ausgewählten externen Kommissionsmitgliedern doch sehr harten Gegenwind, sodass das nicht geklappt hat. Am Ende, das ist vielleicht eine witzige Anekdote, am Ende haben alle anderen Kandidaten, die auf die Liste gekommen sind, also ich war unter den letzten Vieren, und sie haben dann drei auf die Liste gesetzt und mich nicht, und die drei auf der Liste haben alle abgesagt, sodass man die Professur immer noch nicht besetzen konnte. Als ich das aber erfahren hatte, dass ich nicht auf der Liste bin, habe ich meinen befristeten Vertrag in Saarbrücken aufgelöst und bin für ein Semester nach Leipzig gegangen, habe dort einen Lehrstuhl vertreten und bin dann zurück nach Angers gewechselt, wo ich jetzt seit September letzten Jahres Professor bin. Also ich bin letztes Jahr hier zum Professor ernannt worden und an der Katholischen Universität, an der privaten Universität, und bin jetzt wieder voll hier.
In Leipzig sitzt auch der Christopher Hansen, ne?
Genau, Christopher ist ein guter Freund und Kollege von mir. Der hat im Grunde eine Postdoc-Stelle in Leipzig. Ich hatte diese Stelle auch mal zwischen 2018 und 2020, und Christopher ist sozusagen mein Nachfolger.
Aha, okay. Ist die Schule, die Uni in Leipzig irgendwie ein bisschen aufgeschlossener für libertäre Themen?
Ja, also der Professor Gunter Schnabel, der dort war, der ist sehr aufgeschlossen, der interessiert sich für die österreichische Schule
Den habe ich noch nicht zum Gespräch mit mir bekommen, obwohl ich sein Buch gekauft habe und ihn danach gefragt habe.
Ja. Na, der ist viel beschäftigt. Ne? Der ist jetzt auch nicht mehr in Leipzig an der Universität. Der ist beurlaubt für mehrere Jahre, weil er das Research Institute bei Flossbach von Storch leitet. Also ist er der Nachfolger von Thomas Mayer. Und ist jetzt also nicht mehr in Leipzig an der Uni. Und sind aber noch einige von seinen Doktoranden und Mitarbeitern, die sind noch da.
Und was ich auch nicht unerwähnt lassen will, du hast auch diverse Titel vom Mises-Institut in Auburn, in Alabama. Läuft das ein bisschen jenseits privat, ist das staatlich akkreditiert? Ist das eine gewöhnliche Uni, an die man sich einschreiben kann, oder läuft das ganz anders?
Nein, das Mises-Institut in Auburn ist ein privater Think Tank.
Da bekommt man kein Diplom und weiß ich nicht.
Doch, man bekommt schon so ein, sieht aus wie ein Diplom, es wird ausgestellt vom Mises-Institut, wenn man zum Beispiel die Mises University besucht und die Prüfung besteht und so weiter, bekommt man das zertifiziert. Wenn man das Rothbard Graduate Seminar besucht, ebenso. Wenn man auf den Konferenzen dort Vorträge hält, Papers präsentiert, bekommt man auch so ein Zertifikat. Aber es ist eben alles privat und das ist nicht staatlich akkreditiert. Das Mises-Institut ist komplett privat finanziert von privaten Spendern. Und die Spendenstruktur beim Mises-Institut ist auch sehr interessant, weil das im Gegensatz zu vielen anderen von diesen amerikanischen Thinktanks eben nicht von einem großen Spender abhängt, sondern von ganz vielen kleinen Spenden im Grunde. Und das macht das Ganze relativ robust, sage ich mal. Wenn ein großer Spender hinter einer Institution steckt, dann ist immer die Gefahr, dass dieser Spender dann das Geld entzieht, wenn es mal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Und dann ist die ganze Organisation extrem abhängig vom Willen dieses einen Spenders. Nicht also, wenn George Soros ein Institut fördert und die nicht machen, wie sie sollen, dann entzieht er das Geld und dann läuft da nichts mehr. Und das ist bei Mises-Institut ein bisschen anders, weil die haben halt viele kleine Spender und sind also sehr breit aufgestellt. Das ist so die Besonderheit. Und ich bin damals im Doktorstudium als Stipendiat dort gewesen, als Summer Fellow. Mehrere Sommer in Folge, habe meine Doktorarbeit da im Grunde geschrieben und seit einigen Jahren bin ich Research Fellow am Mises-Institut. Das ist ein loser Titel. Das bedeutet, ich bin halt in dem engeren Netzwerk von Wissenschaftlern, die mit dem Mises-Institut zusammenarbeiten. Ich bin regelmäßig auf den Konferenzen, bin öfter mal bei der Mises University als Dozent und begutachte Artikel, die bei einer Zeitschrift beim QJAE eingereicht werden und solche Sachen.
Ja, ich meine, letztes Jahr oder so war das Mises-Institut veranstaltet auch irgendwie immer 3 oder 4 Mal im Jahr irgendwelche unterschiedlichen Lektionen und meistens sehe ich zumindest im Überblick alles, was sie anbieten, aber ich glaube, ich habe dich auch wieder 2025 gesehen, als du wieder über Inflation einen Vortrag gehalten hattest, oder liege ich gerade falsch? Doch, müsste
25, letztes Jahr war ich da bei der Mises-Universität, genau. Ja.
Ja. Du hast einen Artikel geschrieben bei dem Liberalen Institut und dort erzählst du so ein bisschen, dass es immer, wie soll ich sagen, stromlinienförmig. Ich erinnere mich noch an unser letztes Gespräch und da hatte ich dich nach den Unterschieden zwischen Deutschland und Frankreich gefragt und du hast gesagt, in Deutschland läuft es geradliniger und in Frankreich gibt es halt stärkere Ausreißer. Da hat man auf der einen Seite mal ein paar Leute, die österreichische Schule anbieten, aber man hat eben auch ein paar waschechte Marxisten. Das ist für mich so manchmal so, so utopisch für mich irgendwie, dass man zentrale Planwirtschaft nach marxistischem Vorbild unterrichtet. Man unterrichtet ja auch keine, wie stellt man eine Baumwollplantage mit Sklaven? Aber irgendwie scheint es das halt zu geben. So, aber
In Frankreich gibt's das noch, genau. Ja. Also die Tendenz ist immer noch, das stimmt immer noch. In Frankreich ist das ein bisschen diverser, wenn man so will, ne? Die Universitätslandschaft.
Ja. Okay, hat sich was geändert oder also die Kritik ist nicht ganz grundsätzlich neu, ne, dass die Intellektuellen ein bisschen zu ihrem zum Selbstzweck verkommen und nur noch auf ihre eigene Art und Weise denken.
Ja, nee, die Kritik ist nicht neu. Das ist im Grunde eine Zusammenfassung eigentlich aus einigen Jahren persönlicher Beobachtung und vielen Dingen, die ich bei anderen Leuten gelesen habe. Ich zitiere ja auch ein paar Leute, zum Beispiel Hayek. Und ich glaube eben, dass die Entwicklungen wirklich problematisch sind. Und ich breche das eigentlich so auf 4 Aspekte runter. Einmal erstmal grundsätzlich ein historischer Aspekt, dass sich die Universität halt einfach gewandelt hat von einer elitären Einrichtung, wo ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung hingegangen ist. Also war ursprünglich mal eine sehr exklusive Veranstaltung, sehr selektiv mit sehr hohen Anforderungen. Und das ist im Grunde zu einer Massenveranstaltung geworden. Also die Universität wurde im Prinzip demokratisiert. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigst, nicht? Demokratie und so. Und man kann sagen, die Universität wurde demokratisiert, sie wurde zu einer Masseneinrichtung, wo jetzt ganz viele Leute hingehen. Das hat Vor- und Nachteile, aber es geht auf jeden Fall mit einer Absenkung der Standards einher. Und das liegt nicht nur an der Massifizierung, wie ich es nenne, oder an der Demokratisierung, sondern es liegt auch daran, dass sich so ein stiller Pakt zwischen den Professoren und den Studenten eingeschlichen hat. Der Umstand, dass jetzt so viele Studenten an der Uni sind, bedeutet, dass man irgendwie standardisieren muss in den Bewertungsverfahren und so weiter. Das heißt, das Ganze wird extrem bürokratisch, es wird aufwendiger. Man hat nicht mehr so ein sozusagen persönliches Mentoren-Studenten-Beziehung, die gibt's im Prinzip nicht mehr, sondern es ist Massenabfertigung. Und darauf haben die meisten Professoren keine Lust und sehen deswegen die Lehrer halt als eine Last an, ja, und wollen das eigentlich nicht wirklich machen und stecken da nicht wirklich viel Energie rein. Was die Studenten aber akzeptieren, weil die Professoren gleichzeitig keine hohen Anforderungen an die Studenten stellen. Und sie lassen im Grunde alle durch, ne? Alle bekommen am Ende das Diplom, keiner hat viel Arbeit dabei und deswegen sind alle zufrieden. Ja, und das ist so ein bisschen die Tendenz, die ich da darstelle in dem Artikel. Und dann eine andere Entwicklung ist eben im Prinzip die Politisierung von Lehre und Forschung. Also ich diskutiere da das alte Ideal der Wertfreiheit von Max Weber. Das scheint eigentlich im Wesentlichen ausgehebelt zu sein. Früher hat man versucht zumindest wertfrei ranzugehen an die Dinge, also keine Werturteile einfließen zu lassen in die Forschung und in die Lehre. Die eigenen politischen Überzeugungen, die hat man sozusagen außerhalb des Hörsaals gelassen. Und es ging im Wesentlichen um kritische Wissensvermittlung, die Vermittlung von Denkmethoden, Konzepten, ohne dass es irgendwie aufgeladen ist mit normativen Werten. Und das hat nicht perfekt funktioniert. Das war früher auch schon nicht perfekt. Ne? Also die Uni war eigentlich immer so ein bisschen politisiert. Aber zumindest hat man noch an dem Ideal so ein bisschen festgehalten. Nicht? Man hat das zumindest noch, zumindest vordergründig hat man es hochgehalten. Und heute ist es so, dass man es mittlerweile gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr, man tut nicht mal mehr so, als wäre man wertfrei, sondern man ist stolz darauf, dass man normativ an die Sache rangeht. Also man wird dann, also viele Professoren oder Studenten sowieso sind Aktivisten geworden und sind stolz darauf. Also sie vertreten eine politische Überzeugung und versuchen, die zu verbreiten. Und das ist eigentlich nicht die Aufgabe von Universitäten. Das ist eine weitere alarmierende Tendenz, die ich feststelle. Und dann ist noch ein vierter Punkt. Gott, jetzt komme ich gar nicht mehr drauf. Was habe ich dann noch? Genau, die Verbeamtung der Professoren. Die diskutiere ich auch noch. Die Verbeamtung ist bei vielen Leuten so eine gute Sache, weil sie akademische Freiheit garantieren soll. Also der Professor, der Wissenschaftler wird verbeamtet, damit er kritisch hinterfragen kann, damit er kritisch seiner Forschung nachgehen kann und egal wohin sie ihn führt, dass er publizieren kann, was er herausfindet, ohne befürchten zu müssen, dass er seinen Job verliert. Also der Gedanke dahinter ist erstmal nicht schlecht. Nur ja, ist es so,
genauso wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist, wenn man ohne Vorwissen an die Dinge rangeht, sagt man, ja, ich möchte gerne neutral sein. Darüber sprichst du auch in deinem die Unmöglichkeit von Neutralität. So, ja, aber sobald man erkannt hat, dass der Staat eine Institution ist, die Interessen verfolgt, da ist das alles hinfällig. Da hat man die unterste Karte weggezogen und dann fällt eigentlich dieses ganze Gebäude, oder?
Ja, genau. Nee, darum geht's ja genau. Man weiß, dass der Staat Interessen hat oder dass die Regierung, jede Regierung, die gerade im Amt ist, Interessen hat. Und deswegen will man eigentlich, dass der Forscher, der Professor nicht belangt werden kann von der Regierung, wenn er irgendwas publiziert, was jetzt kritisch ist, regierungskritisch. Dazu sollte eigentlich die Verbeamtung dienen, zumindest vordergründig. Heute ist völlig klar, dass das in der Praxis überhaupt nicht funktioniert. Also ganz im Gegenteil, es gibt eigentlich extrem Gehorsam und extremes Duckmäusertum unter Professoren und Wissenschaftlern. Die trauen sich nicht, kritisch zu sein, obwohl sie verbeamtet sind. Das hört man unheimlich oft von Professoren, die dann sagen, ja, ich würde das ja gerne genauso sagen, aber ich kann nicht, dann kriege ich hier und da Ärger, dann kommen die Drittmittel nicht mehr und so weiter. Und deswegen beugen sie sich alle dem Zeitgeist. Und also die Verbeamtung hat keinesfalls dazu geführt, dass die Wissenschaft kritisch regierungskritisch geworden ist oder geblieben ist. Ja, ganz im Gegenteil. Sie hat das Gegenteil vorhergebracht. Und es liegt halt auch ein bisschen daran, dass eben diese Verbeamtung auf Lebenszeit natürlich dazu führt, dass sobald mal einer da ist, man den eigentlich nicht mehr los wird. Und die Berufungskommission, die sich dann überlegen, okay, wen holen wir jetzt an unsere Uni? Die bestehen im Wesentlichen aus verbeamteten Professoren und die suchen dann natürlich, wer kann sie ihnen verübeln, Leute, die so ähnlich denken wie sie. Am besten nicht anecken, die eigenen Überzeugungen nicht in Frage stellen und im besten Fall auch nicht besser sind als sie selbst. Also wer will dann schon irgendwie einen Forscher holen, der einen dann überflügelt oder so? Ja, das kann man ja gar nicht leiten. Also holt man sich sozusagen durchschnittliche, stromlinienförmige Forscher, die auf jeden Fall nichts Provokantes publizieren werden oder nichts keine unangenehmen Wahrheiten aussprechen werden.
In der Ökonomie habe ich dabei irgendwie manchmal, ich glaube, Hopper hat es mal so gesagt, im Prinzip wäre die Ökonomie sehr schnell abgefrühstückt, wenn man nur berichten würde, wie theoretische Ökonomie funktioniert. Und dann bräuchte man halt irgendwie so 5 Professorenstellen oder so. Und weil vom Grundkonzept her ändert sich das nicht, sondern man geht nur auf bestimmte geschichtliche Ereignisse ein. Aber in der Forschung will man ja irgendwelche Ergebnisse erzielen. Und dann ist ja, also ich meine, die Aktivistenmentalität, Klimawandel ist ein ganz, ganz hartes Thema zum Beispiel. Schreibt, glaube ich, auch Jörg-Guido Hülsmann in Ordnung und Anarchie so schön drüber, wo er erklärt hat, wie dass die ganzen Grundsätze von wissenschaftlichem Denken eigentlich schon verletzt. Also ich denke, das ist auch schon seit vielen Jahren gegeben. Und ich erinnere mich auch noch daran, als ich über die Hoppe hat in irgendeinem Vorwort geschrieben über Ludwig von Mises, wie er an der Universität zum Privatdozenten ernannt worden ist. Und Mises hatte ja mit, ich glaube, 3 unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Das eine war natürlich, dass er Jude war. Das fällt einem jetzt zuerst ein. Und dann sagt Hoppe, aber das war eigentlich das geringste Problem. Die größeren Probleme waren, dass er in der direkten Gelddruckerei gearbeitet hat und gesagt, dass man das nicht machen soll. Und ich komme ein bisschen zu weit ab vom eigentlichen Thema. Also die Verintellektualisierung, die Intellekthüllen, an Universitäten nehmen also zu. Gibt es eine Vorstellung einer Lösung dieses Problems, die anders lautet als, naja, diesen ganzen Komplex zu privatisieren?
Ja, ich glaube, das wäre schön, wenn man das könnte, aber das wird unheimlich schwierig. Also das große Problem ist, dass die Universitäten halt erhebliche öffentliche Mittel schlucken, also extrem teuer sind. Natürlich nicht für den einzelnen Studenten in Europa, die oft keine Studiengebühren bezahlen, in den staatlichen Universitäten. Aber insgesamt ist das System sehr teuer und deswegen ist es natürlich eine Last. Das wird man nicht so schnell los oder so einfach. Es wäre wünschenswert, wenn man das könnte. Aber ich glaube, die Hoffnung liegt halt außerhalb der staatlichen Universitäten. Und das sieht man ja auch, dass also außerhalb der Universitäten viel, viel mehr intellektuelles Leben stattfindet. Da entwickeln sich lebendige Debatten. Dort hat man die Diskussion, die man sich eigentlich an der Universität wünscht, viel eher. Also in privaten Bildungseinrichtungen, Thinktanks, privaten Universitäten oder informellen Netzwerken, wo sich Leute treffen, die eben an bestimmten Themen ein Interesse haben und das kontrovers diskutieren. Ne? Also all die Sachen, für die Uni mal gedacht war, die finden heute im Wesentlichen außerhalb der Uni statt und natürlich durch gewisse technologische Entwicklungen wird das auch einfacher, Leute zusammenzubringen. Und da liegt eigentlich meine Hoffnung, also dass sozusagen die Konkurrenz außerhalb der Universität immer größer wird, die Unis sich weiter diskreditieren, weil sie schlechte Qualität liefern und das dann immer mehr graduell sozusagen offensichtlich wird für alle anderen, dass die Uni halt nicht das ist, was sie vorgibt zu sein und ihr Versprechen nicht mehr hält, sodass sie dann gezwungen ist, sich zu verbessern. Und dann könnte es wieder in die richtige Richtung gehen, denke ich.
Wenn ich versuche, den Gedanken aufzunehmen, wenn man jetzt zum Beispiel eine private Universität hat, dann ist es ja also nehmen wir das Mises-Institut als Paradebeispiel, da wird niemals Marxismus unterrichtet oder Keynesianismus, ist vollkommen logisch. Mit anderen Worten, die sind ja noch voreingenommener als eine staatliche Universität, aber unter unterschiedlichen Privatuniversitäten wird es dann Konkurrenz geben und diese konkurrieren dann um wissenschaftlich sinnvolle Erkenntnisse, so in der Art würde ich mir das vorstellen.
Ja, das ist jetzt gar nicht ganz, ganz richtig, dass man keinen Marxismus unterrichtet. Dann unterrichtet man zuweilen schon, eben um zu zeigen, wie das Gedankengebäude funktioniert und wo die Schwächen sind. Nicht? Ich unterrichte zum Beispiel auch marxistische Wertlehre, Ausbeutungstheorie und zeige dann meinen Studenten, warum da sozusagen innerhalb dieses Gedankengebäudes ein Widerspruch ist.
Okay, klar.
Und dann für Barwerks Kritik und so weiter. Also das ist ja auch, das gehört ja auch dazu, dass man sich mit Ideen auseinandersetzt, die jetzt nicht unbedingt die eigenen sind. Ne?
Das ist ein Aspekt
und dann ja. Ist natürlich so, dass das Mises-Institut nicht vorgibt, irgendwie sozusagen neutral zu sein, sondern die haben eine klare Positionierung. Und das ist also, die machen das unter einem anderen Vorzeichen als die staatliche Uni, die sich als neutral, objektiv und so weiter geriert, aber das natürlich nicht ist.
Das erinnert mich an da war Loriot, glaube ich, in den 70er Jahren irgendwann mal im Fernsehen und sagte nur so, das, was mich am öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist noch nicht mal so sehr, das, was mich stört, ist noch nicht mal, dass dort jemand Werbung für CDU oder SPD oder sowas macht, sondern dass sie so tun, als wären sie unvoreingenommen und propagieren dann das als die neutrale Meinung. Dass das Mises-Institut jetzt grundsätzlich einem auch beibringt, so und so denken die Marxisten und deswegen ist das falsch, klar, okay. Das finde ich einen sehr validen Punkt. Und dennoch ist zwei Sachen begegnen mir andauernd von Leuten, die mich so anschreiben. Ich werde auch mal gefragt, an welcher Universität sollte man überhaupt noch heutzutage Volkswirtschaftslehre studieren? Und es wird immer interessanter für mich, weil ich immer mehr merke, dass ich habe zum Beispiel an der Universität, ich habe ja BWL studiert, aber in Trier, und da ist das so ein integrierter Studiengang aus BWL, VWL und Soziologie. Also ich habe ein bisschen VWL-Grundwissen dort auch mitgebracht bekommen. Und ich habe halt so Namen wie, also ich glaube, ich habe Keynes gehört. Ich glaube, irgendwann wurde mal Hayek erwähnt, aber ansonsten wusste ich nicht mal den Unterschied zwischen österreichische Schule, Keynesianismus, Monetarismus, und ich glaube, man hat mal gesagt, dass marxistische Planwirtschaft dort nicht mehr unterrichtet wird. Aber der Unterschied war mir überhaupt nicht geläufig, sondern was ich unterrichtet bekommen habe, war im Prinzip, das ist Volkswirtschaftslehre und so sieht Volkswirtschaftslehre halt nun mal aus. Dass es da unterschiedliche Denkrichtungen gibt, das hat man mir überhaupt nicht vermittelt. Und die eigentlichen Marxisten, also Hoppe hat das so schön gesagt, als er als westdeutscher Student mit Verwandtschaft in den Osten gegangen ist, die tatsächlichen Marxisten, also wo in der DDR der reale Marxismus geherrscht hat, die haben dort zumindest gesagt, das hier ist der Feind, den dürft ihr nicht lesen. Und dann hat er dort die Bücher bekommen. Und das ist für mich so ein bisschen irre, weil das ist ja fast besser, dass ich so an einer, keine Ahnung, an der Lenin-Universität beigebracht bekomme, das ist böse und das sollten wir nicht lernen. Und an, im Westen ist alles mehr oder weniger so ein Keynesianismus-Gemisch, aber man kriegt überhaupt nicht gesagt, was unterschiedliche Denkrichtungen sind. Und so, weiß ich nicht, verblödet man ja. Also dann merkt man ja gar nichts mehr. Das untergräbt ja auch den ganzen Gedankengang von Wissensvermittlung.
Ja, ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn man von einem waschechten Marxisten marxistische Ökonomik beigebracht bekommt. So, ich glaube, das ist viel lehrreicher. Oder von einem Österreicher österreichische Ökonomie, wenn man Bewusstsein bereits dafür hat, dass es unterschiedliche Positionen gibt, unterschiedliche Ansichten, dann kann das extrem lehrreich sein. Und das ist überhaupt kein Problem, dass es dann vielleicht nicht sozusagen vom neutralen Standpunkt unterrichtet wird, sondern mit einer bestimmten Position. Solange das sozusagen klar ist, ist es in Ordnung. Nun, ich versuche in meinen eigenen Vorlesungen auch nicht sozusagen in den Vordergrund zu stellen, dass ich mich der österreichischen Schule verbunden fühle, sondern ich unterrichte es erstmal möglichst neutral. Es geht nie perfekt natürlich, aber ich versuche das sozusagen, ja, das Ideal der Wertfreiheit hochzuhalten und erstmal einfach die Ideen, die grundsätzlichen Konzepte darzulegen und so weiter. Und dazu braucht man ja noch überhaupt keine Position, sondern man kann das Problem klar definieren, worum geht's in der Ökonomik und wie kann man vorgehen, was ist die Methodik, warum vielleicht nicht eine andere Methodik oder welche unterschiedlichen Methodologien es gibt und so weiter. Man kann es einfach gegenüberstellen und zeigen und so weiter. Irgendwann kommt dann natürlich durch, wo die eigenen Sympathien liegen. Das ist unvermeidlich, aber es funktioniert eigentlich schon ganz gut, halt sich von den eigenen Überzeugungen freizumachen und das sozusagen von einem möglichst neutralen Standpunkt aus zu unterrichten. Und natürlich sind die Studenten immer daran interessiert, was ist denn jetzt die Wahrheit, ja? Also wenn es genau eine kontroverse Frage gibt, sollte die Geldpolitik ein 2% Inflationsziel verfolgen oder nicht? Da sind die natürlich interessiert, was denkt jetzt der Professor, ne? Und dann sage ich denen auch klar, was ich denke, was meine Position ist, aber immer sozusagen, das ist meine Position aus dem und dem Grund. Es gibt Ökonomen, die das anders sehen. Ja, denkt selbst mal drüber nach, was ihr plausibel findet.
Gut, ich meine, ich werde es schwierig haben mit irgendeinem Professor von einer Mainstream-Universität in einen Dialog zu gehen, wenn ich sage, eine vollgedeckte Währung ist ohne Teilreservesystem, ist das einzige System, was kein Betrug ist. Alles andere ist halt eine faktischer Betrug, wenn man nicht Geld in einem Tresor liegen hat und jeder Geldschein, den man hat, eine direkte Titel, ein Herausgaberecht auf genau dieses Geld ist, dann ist man ein Betrüger. Ja, und dann gucken mich alle Leute an und dann erfinden, Seyfriedina Mus hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, österreichische Schule ist Ökonomie, alles andere ist eine Entschuldigung für Inflation. Das ist jetzt natürlich ein populistischer Spruch, aber ich meine, das trifft schon den Kern der Sache. Natürlich wollen Studenten das nicht hören und sicherlich, wenn man das so direkt ausdrückt, wird man auch es schwierig haben, an einer Universität lange Zeit einen Job zu behalten, wenn man das so unverblümt sagt. Aber naja, ich meine, das ist halt die Wahrheit, denke ich, ne?
Ja, genau, aus österreichischer Sicht sozusagen ist das die Wahrheit. Aber natürlich begibt man sich da schon auf ein Feld, was nicht mehr genuin die Ökonomie betrifft, sondern dann geht es um sozusagen Recht und Gesetz. Was ist sozusagen eine Rechtsverletzung und was nicht? Das gehört natürlich irgendwie in die Ökonomie, da kann man sich nicht ganz von frei machen. Mhm. Aber sozusagen der Standardökonom heute würde sagen, das ist nicht mein Problem, ob das jetzt ein Betrug ist oder nicht. Die Gesetze sagen das und das, es ist erlaubt so und ich beschäftige mich jetzt nicht hier mit Rechtsfragen. So, das ist gesetzlich erlaubt, Teilreserve, Bankensystem ist erlaubt. Das ist also konform mit dem herrschenden Gesetz. Und jetzt können wir uns Gedanken darüber machen, was die ökonomischen Folgen davon sind und ob das wünschenswert ist vom ökonomischen Standpunkt, aber es ist keine Rechtsverletzung. So, das würde der Standardökonom sagen.
Okay, okay.
Und wenn ich jetzt so in solche Themen und Fragestellungen eintauche, dann nehme ich immer gern so eine historische Perspektive ein. Dann sage ich, okay, wie hat sich das eigentlich entwickelt, diese Institution des Teilreservesystems und so? Was waren die ersten Überlegungen dazu? Sollte man das erlauben oder nicht? Da guckt man zum Beispiel in das klassische römische Recht. Professor Huerta de Soto aus Madrid hat sich da sehr verdient gemacht, weil er das schön analysiert hat und gezeigt hat, dass also vom Standpunkt des klassischen römischen Rechts das völlig klar war, dass es Betrug ist. Das war nicht erlaubt. Und das wurde erst dann über sozusagen durch das Mittelalter und später dann in der Renaissance und der Zeit der Industrialisierung in Großbritannien wurde das legalisiert sozusagen. Da gab es dann im britischen Common Law gab es dann Gesetzesurteile, die gesagt haben, mir ist schon okay. Und seitdem ist es dann halt erlaubt, ne? Aber ursprünglich haben sich die Leute gedacht, nee, das ist schon komisch. Also wenn man da jetzt was hinterlegt mit dem Recht, das jederzeit darüber verfügen zu können. Nicht? Also man legt Geld in die Bank und hat das Recht, jederzeit darüber zu verfügen, wann immer man will. Dann muss das auch immer da sein, was man dahinter legt. Dann kann man das nicht sozusagen weggeben. Ist wie das Auto, was man in der Tiefgarage parkt. Man weiß noch nicht genau, wann man wiederkommt, aber man geht davon aus, dass es immer da ist. Und aber das sind eben dann, ja, das sind dann aus heutiger Sicht, aus moderner Sicht sind es Rechtsfragen. Und da würde der Ökonom einfach sagen, interessiert mich nicht, ist jetzt halt erlaubt, ja.
Wenn ich dich immer in unterschiedlichen Sendungen sehe, zum Beispiel warst du auch bei Jasmin Kosubek, hast du, du hinterfragst dann Konsumentenpreisinflation, ne? Also das ist so, glaube ich, mit so dein Hauptsteckenpferd. Dann sagst du, hier die Mietwohnung, die wird bei dem Otto-Normalverbraucher so mit so und so viel eingepreist und dann ist deine eigentliche Hauptfrage, ist es sinnvoll und warum? Und das, so, mit sowas beschäftigst du dich, glaube ich, hauptsächlich, oder?
Ja, genau. In den letzten Jahren habe ich ganz viel zum Thema Inflation und Indexzahlentheorie gearbeitet. Also wie kann man eigentlich überhaupt vernünftig so eine Indexzahl konstruieren und was sagt uns die ökonomische Theorie über die Bedeutung dieser Indexzahlen? Wie kann man die interpretieren? Unter welchen Annahmen kann man das machen und wie realitätsnah sind die Annahmen? Und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann sieht man doch sehr schnell, dass ziemlich viel in der modernen Inflationsmessung Augenwischerei ist. Also das funktioniert nicht so gut, wie man vorgibt.
Ja, das finde ich beschönigend ausgedrückt. Ich sehe so viel, wir können vielleicht von da aus ein bisschen den Schwung zu Milei machen, denn das ist genau das, was ich eigentlich da sehr aktiv beobachte. Ich blende jetzt nicht die Grafik ein, aber das, was ich die ganze Zeit zu sehen bekomme, ist Javier Milei ist im Dezember 2023 zum Präsident geworden und dann hat er irgendwie 200% Inflation oder so geerbt. Ich gebe jetzt nicht jede detaillierte Zahl ganz genau an. Und dann hat er kurzfristig auslaufende Staatsanleihen umgewandelt in längerfristige. Und die dann Lelix hießen oder so. Und der Punkt, der immer wieder gemacht wird, ist, es ist eine Form der Umschuldung gewesen. Und die Aufnahme von neuen Schulden von 42 Milliarden über das Internationale Währungsfonds, über das amerikanische Finanzamt und die Interdevelopment Bank in den USA sind, wenn ich mir das ansehen würde, im Prinzip eins zu eins so keynesianische Konstrukte, wo ich mir denke, du verschiebst eine Schuld, die du jetzt hast, in die Zukunft, um kurzfristig irgendwie dich auszu bailouten, und danach machst du fast schon dasselbe wie dein Vorgänger. Das ist meine Position. Und diverse, vor allem Menschen im Milley-Institut, die sehen das wohl anders. Und verrat mir ein bisschen, wie deine Inflationszentralbank-Meinung bezüglich Argentinien, der Becerra und Javier Milley aussieht.
Ja, ich habe mich nicht so viel zu Milley geäußert bisher. Ich habe es natürlich mit großem Interesse verfolgt, wie fast alle, nicht, die den Libertarismus interessant finden und sich als Libertär sehen. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wie schlägt sich jetzt der erste libertäre Staatschef, oder anarchokapitalistische Staatschef, der versprochen hat, die Zentralbanken, die Zentralbank zu schließen, Inflationspolitik zu beenden und diverse Sachen mehr. Und er hat sicherlich einige sehr, sehr gute Reformen durchgebracht, vieles zum Besseren verändert, das kann man ja nicht abstreiten, aber gerade beim Thema Geldpolitik, und das ist natürlich aus meiner Sicht, weil ich Geldtheoretiker bin und mich mit Geldpolitik beschäftige, eigentlich das Wichtigste. Es ist die Wurzel allen Übels, sozusagen.
Stehst du hinter diesem Spruch? Also, Ayn Rand hat, glaube ich, mal gesagt, wenn du hörst, die Geld ist die, das ist die Kuhglocke um den Hals eines Luthers oder sowas. Habe ich auf jeden Fall häufiger gelesen, das Geld ist die Wurzel alles Übels. Vor so jemandem sollte man weglaufen.
Also, es ist aus meiner Sicht so, ja, wenn man möchte, dass die Regierungen aufhören mit dem Quatsch, den sie verzapfen, dann muss man den Geldhahn zudrehen, denn dann funktioniert es nicht mehr. Und das hat Milei leider nicht geschafft in Argentinien. Also er hat weder die Zentralbank abgeschafft, noch hat er in dem Maße die expansive Geldpolitik eingedämmt, wie ich mir das gewünscht hätte. Also er hat es natürlich ein bisschen verbessert, die Inflationszahlen sind runtergekommen, aber von 200 auf 30% oder so. Ich habe es jetzt auch nicht genau die Zahlen im Kopf, aber es ist nicht so, dass man sagen würde, okay, Inflation ist jetzt gestoppt, sondern die ist immer noch recht hoch. Und er hat sich neu verschuldet in US-Dollar, auch problematisch. Er hat den Wechselkurs nicht freigegeben, da war er sehr zögerlich. Also er hat im Prinzip in dem Bereich Preiskontrollen intakt gelassen, die man natürlich aufheben muss, wenn man das wirklich ernst meint als Libertärer. Weil, also die Kritik, die jetzt vor einiger Zeit schon hier Yanis Varoufakis, unser marxistischer Freund, an Milei geübt hat, ist aus meiner Sicht berechtigt. Ja, wenn er wirklich libertär ist, dann muss er Preiskontrollen aufheben. Das hat er nicht gemacht. Und Varoufakis sagt, der macht sich natürlich lustig über Milei, nicht? Ist aus meiner Sicht trotzdem bemerkenswert, dass Varoufakis, der Titel seines Beitrags ist, Milei ist kein Libertärer. Und das ist bemerkenswert, dass Varoufakis das sagt und zugibt, weil das natürlich den Libertären das jetzt zumindest erspart, sagen zu müssen, das ist kein echter Libertarismus gewesen, wenn es nicht funktioniert. Ich hoffe immer noch, dass das funktioniert und dass das weiter in die richtige Richtung geht in Argentinien. Und der Fall Argentinien ist auf jeden Fall ein Fall, an dem man sehr viel lernen kann. Also für uns in Europa, was jetzt sozusagen Reformpolitik angeht, was sind die Probleme bei Reformen und so weiter und bei Deregulierung, da kann man sehr viel lernen. Da sollte man sich genau angucken und da sollte man auch versuchen, einen Wissenstransfer herzustellen. Was haben die Argentinier jetzt, die es wirklich ernst gemeint haben, wenn sie es ernst gemeint haben mit den Reformen? Was haben sie gelernt? Was kann man wirklich schaffen, realistisch? und auf welche Sachen muss man achten? Also wir sehen ganz offensichtlich, dass sie es im Bereich der Geldpolitik nicht geschafft haben, so zu reformieren, wie wir uns das vorgestellt haben und wie es versprochen war. Und jetzt muss man fragen, woran hat es gelegen? Ging das nicht? Wäre das zu kostspielig gewesen? Hätte das zu große Turbulenzen verursacht? Da haben ja einige Leute viel zu gesagt und argumentiert. Ja. Oder standen dem Ganzen noch andere Hürden im Weg oder wollte man das gar nicht reformieren? Ja, das sind eigentlich so die entscheidenden Fragen.
Ja, die Psychoanalyse, wollte man das gar nicht, will ich vielleicht ein bisschen zurückstellen, weil ich glaube, die führt uns nicht weiter. Wir können nicht in den Kopf von Javier Milei gucken, ob wie es gewollt ist. Also die einen unterstellen es ihm, die anderen lassen es offen und die dritten sagen, nein, Milei hat das Herz am rechten Fleck. Das ist so die Position Hoppe, Hülsmann, Bargos. Jeder wird seine eigene Meinung dazu haben. Meine persönliche Meinung ist eher auch, es war von vornherein ein Betrug, aber wissen tue ich es nicht. Mit Christopher Hansen habe ich über das theoretische Problem gesprochen und ich muss gestehen, da gerade auch ich so ein bisschen fange an meine Grenzen zu geraten. Die Aussage, dass die Schließung der Zentralbank eine Hyperinflation verursachen würde. Also das fand ich, das klang für mich total absurd. Professor Philipp Bargos hat das sehr, sehr lange verteidigt. Ich glaube, er würde das immer noch verteidigen. Ich glaube, in dem Schriftverkehr zwischen Hülsmann und Bargos sagte Hülsmann letztendlich, ich bin nicht überzeugt. Und Christopher Hansen hat dagegen argumentiert und für diesen Vortrag ist er auch letztendlich von Hoppe zur Property and Freedom Society eingeladen worden. Ich glaube, für viele Leute überschreitet das ein bisschen so den ökonomischen Denkhorizont. Wir sind nicht alle Leute promovierte Geldtheoretiker. Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder wie würdest du das versuchen, einfach zu erklären?
Ja, die Problematik ist natürlich recht komplex, aber man kann das auf relativ einfache Sachverhalte runterbrechen. Mhm. Und bevor ich das mache, Full Disclosure, ich bin natürlich ein ehemaliger Doktorand von Professor Hülsmann. Also er ist mein akademischer Vater und demzufolge bin ich natürlich vielleicht ein bisschen befangen in dieser Diskussion und stehe nicht ganz unzufällig auf der Seite von Hülsmann. Also ich glaube, in dieser Debatte Bargos-Hülsmann führt die Schließung der Zentralbank zur Hyperinflation, sind die wesentlichen und richtigen Argumente auf der Seite von Professor Hülsmann. Philipp Bargos argumentiert theoretisch korrekt, das kann sein, aber es erscheint mir äußerst unwahrscheinlich. Die Idee, die Philipp Bargos in seiner Argumentation verteidigt, ist folgende. Er sagt, es kommt nicht nur auf die Geldmenge an, sondern es kommt auch auf die Nachfrage nach Geld an. Also Inflation ist immer das Ergebnis des Zusammenspiels von Geldmenge oder Geldangebot auf der einen Seite und die Nachfrage. Ja, die Nachfrage nach Geld ist auch entscheidend. Und Bargos argumentiert, dass die Schließung der Zentralbank zu einem Absinken in der Nachfrage nach Pesos führen würde, weil es eben große Unsicherheit verursachen würde, würden die Leute den Peso abstoßen, sie würden ihn nicht mehr haben wollen und wenn keiner mehr den Peso haben will, dann entwertet er rasant. Und dann kann es zu einer Hyperinflation kommen. Das ist das Argument.
Ja, und Hülsmann aber war sagt, das nicht gewollt? Die wollten doch die US-Dollarisierung, also.
Ja, es ist nicht gewollt, dass er rasant entwertet, auf jeden Fall. Man will also keine Hyperinflation haben. Hülsmann hält dagegen und sagt, das ist theoretisch möglich. Aber es erscheint sehr unwahrscheinlich. Warum sollten die Argentinier den Peso abstoßen, wenn man die Institution schließt, die dafür sorgt, dass der Peso entwertet wird, permanent? Ja. Wenn man diese Institution schließt, ist das doch eher ein Grund, jetzt mehr Vertrauen in den Peso zu haben und in die Kaufkraft des Pesos. Das heißt, das hätte vielleicht eher den gegenteiligen Effekt. Und da das, glaube ich, ist wesentlich plausibler, ja. Also wenn man sozusagen die Peso-Geldmenge einfriert, die Zentralbank schließt, man muss sie ja nicht gleich sprengen, ne? Kann ja einfach Tür zu schließen und gut, dann sehe ich nicht, warum sozusagen die Nachfragereaktion so sein sollte, dass man dann den Peso abstößt. Ich würde ihn eher jetzt abstoßen, wo die Zentralbank noch da ist und den permanent weiter inflationiert. Also das ist aus meiner Sicht einfach nicht plausibel, auch wenn es theoretisch möglich ist. Und es ist korrekt, darauf hinzuweisen, dass sowohl Nachfrage als auch Angebot eine Rolle spielen in der Inflationsentwicklung. Ja, also die Qualität des Geldes, das ist ein Steckenpferd von Philipp Bargus, die spielt natürlich eine Rolle. Und wenn die Qualität schlechter wird, das ist sein Argument, die Qualität des Pesos wird schlechter in dem Moment, wo die Zentralbank schließt. Nicht sehr plausibel.
Also ich fand die Qualität des Geldes schon lange vor der ganzen Millet-Problematik einen großartigen Artikel und ich habe auch immer sehr große Stücke auf Philipp Bargus gehalten. Jetzt in letzter Zeit erschließt sich mir halt die Argumentation überhaupt nicht mehr. Ich finde sie widersprüchlich. Ich habe in meinen Livestreams gesagt, ich widerlege Philipp Bargus mit Philipp Bargus von früher, aber gut. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt kommen, der mir jetzt gerade entfallen ist. Zentralbankpolitik. Beim Millet-Institut. Wonach fragen die dich jetzt? Was ist dein Status da? Wie hilfst du denen weiter? Erklärst du denen, was da gerade ökonomisch, politisch passiert oder was machst du da?
Also die Idee, ich bin im wissenschaftlichen Beirat, das heißt, ich soll sozusagen mit wissenschaftlichen Sachverstand zur Seite stehen, wenn es darum geht, eben den Wissenstransfer auf den Weg zu bringen, aus Argentinien nach Europa. Also was können wir lernen aus dem Fall Argentinien? Ich glaube, das ist ein wichtiges Anliegen. Also die Mission des Millet-Instituts ist es, Deregulierung in Europa voranzutreiben. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das effizient machen? Und da wollen sie jetzt von den Argentiniern lernen. Also ich glaube, das ist grundsätzlich ein wichtiges Anliegen. Und ich wurde natürlich gefragt, weil ich sowieso mit Carlos Gebauer und Stefan Kurz viel zusammenarbeite, weil ich im Vorstand der Hayek-Gesellschaft bin seit einiger Zeit und deswegen die beiden gut kennen. Und die haben mich nun gefragt, ob ich das machen würde, auch mit dem Hintergedanken, dass ich in Frankreich ganz gut vernetzt bin. Ich bin ja hier Professor in Frankreich und arbeite auch für einen Think Tank in Paris und habe also diverse Affiliierungen und ein gewisses Netzwerk, kenne also Leute hier in Frankreich und sie wollen natürlich irgendwie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien über Philipp Bargus und in Frankreich und im Grunde in ganz Europa irgendwie versuchen sozusagen ein Netzwerk zu bilden, über das man Deregulierungsbemühungen vorantreiben kann. So, und das ist erstmal so die Grundidee. Das Ganze steckt ja in den Kinderschuhen, da ist noch nicht viel passiert.
Ja. Und wie schaffen wir es jetzt, die Europäische Zentralbank abzuschaffen? Wie sieht da der Strategieplan aus?
Naja, also das Wichtigste ist ja erstmal, dass man Bewusstsein schafft in der breiten Öffentlichkeit dafür, dass das wünschenswert wäre.
Ja.
Ja, das hatte man in Argentinien hinbekommen. Also Milei wurde gewählt mit seinen Programmen, mit den Versprechen, die er gemacht hat, mit dem provokanten Auftreten und allem drum und dran wurde er gewählt, weil die Leute
irgendwie das Leid war groß, ne?
Das Leid war groß, die Leute haben erkannt, okay, wir wollen jetzt was anderes, ja. Und das ist in Europa sicherlich noch nicht so weit. Also ist erstmal die erste Aufgabe, ist eine Bildungsaufgabe, Bewusstsein dafür schaffen, dass es wünschenswert wäre, hier zu reformieren und was zu verändern. Und sobald sozusagen eine kritische Masse da ist, die ein Bewusstsein dafür hat, dann wird es überhaupt erst möglich zu reformieren. In so einem politisch-demokratischen System muss ja erstmal eine Mehrheit sozusagen so ein Programm unterstützen. Und wie man dann vorgeht, das muss man sich eben überlegen. In Argentinien hat das nicht geklappt. Ja, also gerade im Bereich Geldpolitik haben die Reformen nicht das Ausmaß gehabt, wie es versprochen wurde. Und da muss man jetzt halt überlegen, woran hat es gelegen. Also eine Beobachtung, die schon gemacht wurde, wo glaube ich viel dran ist, ist, dass wenn radikale Reformen geplant sind, darf man nicht zu lange damit warten. Man muss es recht schnell machen. natürlich wohl überlegt, auch in welcher Reihenfolge und so weiter. Man muss es recht schnell machen, weil wenn es nur sozusagen angekündigt wird und dann nicht angegangen wird, dann formt sich langsam innerhalb des politischen Apparats Widerstand. Das ist ganz natürlich, weil natürlich, wenn man dort Reformen in die richtige Richtung anstrebt, dann wird es einige Leute geben, die davon, die dabei verlieren, und das wollen die natürlich nicht. Ja. Das ist eigentlich so ein Grundproblem beim Thema Deregulierung. Wenn man neue Interventionen einführt in die Wirtschaft, dann läuft das eigentlich so, dass man die Kosten über ein bisschen höhere Steuern sozusagen breit fächert. Die sind sozusagen für jeden Einzelnen minimal, die spürt man kaum. Und dann wird zum Beispiel irgendein Bereich subventioniert und da entstehen dann sichtbare Vorteile für ausgewählte Gruppen in der Gesellschaft. Da kann man dann hinzeigen und sagen, guck mal, was wir Tolles machen mit unseren Interventionen. Hier, die haben dann so einen tollen Vorteil, da entstehen jetzt Arbeitsplätze oder sonst was, ja. Also wenn man Interventionen einführt, dann sind die Kosten breit gestreut und die Vorteile sind sichtbar und zentriert. Und das lässt sich demokratisch in so einem politischen System natürlich dann benutzen. Da kann man mit Politik machen. Wenn man deregulieren will, also Interventionen zurückschrauben will, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Dann gehen nämlich diese sichtbaren Vorteile weg. Die werden zu sichtbaren Kosten für einzelne Leute. Und die Vorteile des Deregulierens sind breit gefächert und kaum spürbar für den Einzelnen, jedenfalls nicht direkt. Ja, und deswegen ist das schwer zu vermitteln in einem demokratischen System, dass Deregulierung vielleicht gut ist, weil die Vorteile nicht so offensichtlich sind. Sie sind nicht unmittelbar so offensichtlich für jeden. Und die Kosten von Deregulierung, die für die einzelnen Leute dann natürlich auftreten, denen die Subventionen entzogen werden zum Beispiel, die sind sehr sichtbar. Und da gibt's dann natürlich auch im politischen Betrieb einen starken Anreiz, lobbyistisch tätig zu werden. Also dann formen sich Interessengruppen und die werden aktiv reingehen, die Politiker und die Bürokraten beeinflussen und so weiter. Und das ist extrem schwierig zu manövrieren, glaube ich, in der Praxis. Und da muss man halt genau hingucken, nicht, wie das funktioniert. Und da, denke ich, kann man einiges lernen von den jüngsten Erfahrungen aus Argentinien.
Jedenfalls wäre das, also das Rausschmeißen von Zehntausenden von Staatsbeamten eines der Sachen, die ich Milei tatsächlich vielleicht noch zugute schreiben würde. Also ich glaube, das hat in dem Umfang kaum jemand getan. Irgendwie, ich glaube, am Anfang waren es 70.000 Leute, die herausgeworfen sind. Am Ende blieben noch 35.000 übrig. Aber selbst 35 Staatsbeamte rauszuwerfen, ist eine starke Nummer. Aber genau das war die Form von Politik, wie du gerade sagst. Das ging halt direkt in den ersten paar Wochen und Monaten. Und danach ist es nicht mehr im selben Umfang passiert.
Genau, ich denke auch, dass sich eben genau das dann bewahrheitet hat, was ich gerade sozusagen vom theoretischen Standpunkt aus erläutert habe. Wenn man es ankündigt, man macht das und das, dann wissen die Leute schon, okay, wir werden hier was verlieren, und dann formt sich eine Opposition und dann formt sich Widerstand und dann werden Lobbygruppen organisiert, die versuchen, das zu torpedieren, dass das eben nicht klappt. Und das sind natürlich viele Leute, die jetzt Milei verteidigen, die sagen, genau, der konnte das nicht und so weiter. Ja. Und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich stimmt, ne, dass er das wirklich dann in manchen Punkten nicht konnte. Also das würde ich weiß es nicht genau. Du sagst, er ist vielleicht ein Betrüger, hat das gar nicht ernst gemeint.
Ich denke auch, dass er konnte, aber nicht nur das, sondern hier ist der Punkt, und das ärgert mich halt so persönlich ein bisschen mehr. Jetzt verteidigen Leute Milei als ihren Messias, und Milei verteidigt sich auf diese Art und Weise nicht mal selber, sondern er ist ja nicht transparent, sondern er geht ja hin und sagt hier, Bausili und Caputo sind die größten Finanzgenies, die Argentinien hat. Ja, aber gegen die hat er im Wahlkampf noch geschossen. Die Patricia Bullrich, die er vorher als Terroristin bezeichnet hat, die wird jetzt seine Sicherheits-, also die ist jetzt raus, aber das ist halt, ja, das ist halt ein krasses Umdrehen und so weiter. Also ich sehe das auch so. Ich vergleiche das von der Politik mit dem schnellen Umsetzen immer gerne mit Ludwig Erhards Aufhebung der Preiskontrollen, weil das ging auch von heute über Nacht, sodass auch eine Militärbesatzung das gerade nicht mitgekriegt hat und dann zack, funktioniert es aber doch. Ja, also wenn, genau, dann muss man es schnell
hätte Ludwig
machen.
Ludwig Erhard gesagt vorher,
das machen wir in 2 Jahren.
Das machen wir jetzt in den nächsten Monat, lösen wir sukzessive alle Preiskontrollen auf. Naja, da weiß man, was passiert wäre. Dann hätte die Militärbesatzung wäre eingeschritten, hätte ihm gesagt, Ludwig, wenn du hier weiter was zu sagen haben willst, dann lässt du das schön bleiben, okay? Und dann wäre das nicht passiert. Und vermutlich ist es so ein bisschen so auch in Argentinien, ja. Also Milei ist mit einem super radikalen Programm rangegangen, hat angekündigt, was er alles machen will, und da war genug Zeit da sozusagen strategisch sich zu sortieren in der Opposition und bei den Leuten, die was verlieren würden, so dass sie Druck machen können, dass da eben nicht jede Reform durchgesetzt werden kann. Das ist meine wohlwollende Interpretation der Situation. Es kann natürlich auch sein, dass er es nicht so ernst gemeint hat und wie alle Politiker ja letztlich ein Programm hat, von dem er glaubt, dass er damit gewählt wird, und das aber eigentlich gar nicht umsetzen will in der Schärfe. Das kann auch sein. Vielleicht ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und deswegen, ja, glaube ich, hast du recht, dass es wichtig ist, ihn zu kritisieren. Und gerade als Libertärer oder als Anhänger der österreichischen Schule ist es wichtig, ihn zu kritisieren und eben zu sagen, okay, hier ist das nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, nicht? Das hat wenig mit Libertarismus zu tun oder mit österreichischer Geldtheorie oder sonst was. Und ich sehe das auch mit großem Bedauern, dass sich einige Leute das nicht machen. Also die wollen ihn dann nicht kritisieren. Und sie müssen ihn ja auch nicht sozusagen komplett diskreditieren, nur weil er halt nicht alles geschafft hat. Es reicht ja sozusagen, die Punkte zu kritisieren, die kritikwürdig sind, und ihn auch da zu loben, wo er Lob verdient hat. Also man kann das ja durchaus nuanciert angehen, das Ganze. Und insbesondere ist es enttäuschend, das zu sehen von Wissenschaftlern, ja, die eigentlich Universitätskarrieren haben. Das wird ja dann, da verlässt man ja den Boden der Wissenschaft, ja, und das Ideal der Wertneutralität, wenn man nicht mal mehr in der Lage ist, das zu kritisieren, was der Politiker falsch macht. Egal, ob der sich nun libertär nennt oder anarchokapitalistisch oder was auch immer, als Wissenschaftler muss man immer bereit sein, zu kritisieren.
Ja, ich wollte halt nicht so viel Namen droppen. So ein Philipp Bargus hat das auch gesagt, ja, ich bin immer bereit dazu, Milei zu kritisieren, und Kritik ist ja auch angebracht und so weiter, aber dann wird halt über entscheidende Punkte nicht so richtig diskutiert, und ich sehe dann er hat bei Benjamin Mutlak beim Der Ökonomische EQ im Podcast dann gesessen und auf sowas gesagt wie, ja, wird die Zentralbank denn jetzt noch abgeschafft werden? Und Bargus antwortete nur, hey, ich glaube, Basili und Caputo, die wollen das nicht, die sind halt Monetaristen. So, ja, aber dann muss man die halt nicht in sein Kabinett berufen, und das ist aber frei wählbar, und deswegen habe ich halt so Probleme.
Ja, das ist nach außen hin frei wählbar, nicht? Also da tust
du
vielleicht auch Unrecht. Es gibt schon gewisse politische Zwänge, die da entstehen können, und das ist von ne, nach außen hin frei wählbar, aber wer weiß, was da für Einkommen im Wege stehen.
Ja, ich finde es problematisch, diese Debatte Realos gegen Fundis, und zu sagen, ja, aber Milei macht wenigstens etwas. Milei ist der größte Erfolg, den die libertäre Szene je hatte. Ja, aber ich sehe halt jetzt schon in der Zukunft kommen, dass das Ganze. Ronald Reagan war auch mal das größte, libertärste Wunder, was die libertäre Szene je hatten. Und wir sind heute mit einem größeren US-Staat gesegnet, als er es je zuvor war. Und dementsprechend hat das ja auch nicht nachhaltig was geholfen. Und ja, ich kann halt so eine.
Gerade bei Politikern ist es halt problematisch, wenn man sie sozusagen, bevor sie überhaupt was geschafft haben, schon über den grünen Klee lobt. Also gerade da sollte man ja auch insbesondere als Libertärer und als Ökonom grundsätzlich sollte man ja sozusagen ein bisschen Vorsicht walten lassen. Erstmal gucken, was da jetzt überhaupt passiert und was wirklich geschafft wird, ja. Das würde ich mir auch wünschen, dass man da einfach ein bisschen sozusagen die Emotionen runterschraubt. Und dann sozusagen nicht mit Scheuklappen dann einfach jubelt, weil er sagt, er ist libertär und so weiter.
Also natürlich gebe ich auch gern zu, waren meine Hoffnungen halt am Anfang da und jetzt inzwischen sind sie ein bisschen beerdigt worden. Aber es hätte halt theoretisch die Blaupause sein können dafür, wie man eine Zentralbank tatsächlich los wird. Und dazu gibt's Beispiele. Jonathan Newman vom Mises-Institut hat einen Vortrag über Andrew Jackson gehalten. Und Andrew Jackson war ja ein Präsident, der die zweite Zentralbank der USA beendet hat. Und daraufhin kam eine recht glorreiche Zeit von Wild Banking und Free Banking und so weiter. Und ich fand das recht ausführlich erklärt. Wir sind in einer globalisierteren Wirtschaft als je zuvor, aber ich weiß nicht, ob das eine Ausrede sein muss. Und diese eine strategische Blaupause, wie man das überhaupt macht, wie man sowas überhaupt angeht, finde ich erstmal in der Theorie recht interessant, weil alles, was wir bisher kennen, ist maximal so eine Art Default von kleineren Ländern wie Zimbabwe, die eine Hyperinflation hatten, die aber dann nicht tatsächlich komplett pleite gehen, sondern die halt sagen, ja, wir strukturieren jetzt ein bisschen um und nach ein paar Jahren ist dann die Inflation doch wieder dramatisch. Das ist der eine Punkt. Und in Europa, wo das Leid sicherlich nicht so groß ist wie Argentinien, denke ich, aber was halt jeder kommen sieht, jeder, der vielleicht auch jetzt gerade in Rente geht, ist halt das Problem mit den CBDCs. Und die werden halt nur von der Zentralbank ausgegeben. Und das ist ja im Endeffekt schon wieder das ist ein geldsozialistisches Problem. Und das anzugehen, da finde ich halt sehr wertvoll, wenn wir jetzt so viel Vorarbeit leisten können, wie irgend möglich, damit halt eine libertäre Szene, wenn das Problem quasi eingetreten ist, weil ich sage immer, wir werden zwischen dem Mühlstein von die Preise steigern sich immer mehr und die Regulierung wird aber immer stärker, dass man nur noch irgendwie 1.000 Euro aus dem Automaten in Bargeld bekommt. Ja, aber mit 1.000 Euro kriegt man nicht mal mehr den Wocheneinkauf erledigt und dann wird man irgendwann halt komplett auf digitale Währung umwandeln müssen. Und dann gehört einem das Geld überhaupt nicht mehr. Man hat überhaupt keine Form von Zugriff mehr. Und das ist halt die Problematik, die ich kommen sehe. Und wenn man jetzt schon im Vorfeld diese Ideen in der Theorie sehr gut erläutern kann, dann kann man die Leute stärker abholen. Das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl, was ich gern hätte.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, auch wenn die Effekte vielleicht nur marginal sind und in kleinen Schritten vorangehen, lohnt sich das auf jeden Fall, diese Argumente zu teilen und zu diskutieren mit Leuten. Das ist im Grunde das Einzige, was man wirklich machen kann, was nachhaltig das Ganze in die richtige Richtung verbessern kann. Man kann jetzt einen Politiker ins Amt wählen, der das vorhat zu reformieren. Vielleicht lügt er im Wahlprogramm und sagt, er will eigentlich genau das machen, was alle anderen vorher auch gemacht haben und so weiter. Und dann wird er gewählt und ist eigentlich ein Libertärer und will das Ganze dann reformieren. Das wird er nicht hinbekommen.
Ja.
Vielleicht in manchen Punkten wird er erfolgreich sein, weil es einen Überraschungseffekt gibt. Keiner das kommen hat sehen und deswegen sich die Opposition nicht formiert hat. Das wäre dann so ähnlich wie Gerhard Schröder als Sozialdemokrat, der dann liberale Arbeitsmarktreformen in Deutschland macht, weil keiner das erwartet hat. Hätten die Leute erwartet, dass er das macht, wäre da schon viel früher sozusagen Widerstand da gewesen und dann hätte er das gar nicht machen können. Der konnte das nur machen, weil es keiner erwartet hat. Ja, also es kann ein Vorteil sein, aber man wird das System sozusagen nicht umwerfen können. So, wenn es nicht einen breiten Zuspruch gibt für ein wirklich libertäres Reformprogramm, dann wird es nicht funktionieren.
Hayek sagt, hat er mal so schön in den 70er Jahren formuliert, wir können das Problem nur in den Griff bekommen, wenn wir dem Staat das Geld wegnehmen und durch etwas Besseres ersetzen. Und nun warst du ja bei Peter McCormick im Podcast, der ja What Bitcoin Did macht, bist du in die Richtung ein bisschen überzeugter, dass Bitcoin diese Probleme lösen kann? Oder bist du da auch noch sehr skeptisch?
Nee, also ich glaube, dass Bitcoin schon ein gewisses Potenzial hat. Das ist eine sehr interessante Technologie. Aber ich bin da jetzt eher etwas vorsichtiger als die meisten Bitcoiner. Da gibt es ja wirklich einige extrem enthusiastische Befürworter von Bitcoin. Mhm. Ich glaube, das ist viel Wunschdenken. ob das wirklich so diesen Effekt haben kann, dass es sozusagen die Grundprobleme des Geldsystems löst. Ich weiß nicht. Wir haben ja schon Beispiele dafür gesehen, wie Scammer sozusagen Teilreservesysteme auf Bitcoin aufgebaut haben. Sam Bankman-Fried zum Beispiel. Und ich glaube, das könnte dann einfach wieder passieren, nicht, dass sich solche Systeme darauf aufbauen, und wenn es dann komplett digital ist.
Also Sam Bankman-Fried hat ein Betrugsmodell gemacht. Das hat er auch geschickt gemacht, aber das Bitcoin anzulassen ist ein bisschen, finde ich, sehr, sehr weit hergeholt.
Das ist nicht die Schuld von Bitcoin oder die Schuld von den Entwicklern von Bitcoin, von Satoshi Nakamoto oder sonst wem. Ich meine nur, dass sozusagen auf, wenn jetzt der Bitcoin-Standard kommt, ja, wie Saifedean Ammous das sozusagen gezeichnet hat in seinem Buch, der Bitcoin-Standard, kann ich mir vorstellen, dass sich sozusagen institutionell auf diesen Bitcoin-Standard genau die gleichen Probleme entwickeln, also dass man Teilreservesysteme hat und so weiter, die dann inhärent instabil sind. Das führt dann zu einer Zentralisierung der Bitcoin-Reserven, weil nur über die Zentralisierung der Bitcoin-Reserven kann man dann das System stabilisieren, so ähnlich wie es im Goldstandard auch passiert ist. Und dann ist man am Ende wieder da, wo man heute ist. Also man muss da schon noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, und wahrscheinlich braucht man noch ein bisschen technologischen Fortschritt, damit man wirklich die Verfahren und Methoden entwickelt, dass das wirklich nachhaltig dann besser ist und funktioniert. Ich hoffe, also es ist definitiv möglich. Ich will mich da bloß nicht festlegen, jetzt sozusagen, das ist die Lösung, Bitcoin löst alle unsere Probleme, so weit würde ich halt nicht gehen.
Das wäre vielleicht ein bisschen zu vermessen, aber was ich auf jeden Fall bei Bitcoinern sehe, ist die hoffnungsvollste Stimmung. Also ich gehe immer gerne zu vielen unterschiedlichen 21 Meetups und treffe mich mit anderen Bitcoinern, und die haben meistens eine sehr gewidepillte Weltsicht in die Zukunft, und fast alle anderen Leute, die sich mit Politik beschäftigen, die sind immer sehr geblackpillt und sind immer sehr düster und sagen so, das wird furchtbarer und ich sehe keinen Ausweg. Und gut.
Wenn man als Bitcoiner früh auf den Zug aufgestiegen ist, dann hat man natürlich Grund zur Freude. Also das kann ich schon verstehen.
Das ist es noch nicht. Also so eine vielleicht durchaus gewagte, und ich weiß nicht, wie viel dran ist, aber es ist die präziseste Vorhersage, die ich kenne. Die bezieht sich auf das Power Law. Das wurde auch schon kritisiert. Kann man sagen, das hat keine Bedeutung. Aber es hat halt in der Vergangenheit noch nie falsch gelegen als Preisprognose. Und dann ich weiß seinen Namen nicht mehr, hat bei Nico Jiltsch gesessen im Podcast, und erstmal stellt er irgendwie so eine halbe Stunde irgendwelche Differentialgleichungen da und scrollt so runter, und Nico Jiltsch sagt, ich komme nicht mit. Und dann sagt er so, das Power Law besagt im Grunde genommen, dass Bitcoin die 100.000 US-Dollar Marke nicht vor 2028 und nicht nach 2034 erreichen wird, und nach 2034 wird Bitcoin aber nicht mehr unter 100.000 US-Dollar sinken. Das kann man jetzt als die Wahrheit interpretieren, oder man kann auch sagen, ja, das ist Wunschdenken oder auch nicht, wie auch immer. Ich finde, es ist halt die gezielteste Preisprognose, die ich kenne. Und das bedeutet in jedem Fall, dass Bitcoin nochmal 10x macht. Und wenn jeder, der das jetzt weiß, der kann mit dieser Information leben oder es sein lassen, wie auch immer.
Ja, ich hoffe, dass Bitcoin weiter steigt. Also,
ich denke, es geht
nicht vielleicht uneigennützig, hoffe ich das.
Klar. Ich denke, es geht an der Stelle ein bisschen zu weit, wenn wir zu tief uns in Bitcoin vertiefen noch, weil dann könnte ich noch 2-3 Stunden mit dir reden. Aber eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, und zwar, das ist jetzt eigentlich, glaube ich, schon ein paar Monate her, aber da war ich mal mit Florian Bruce, der auch einen Bitcoin-Podcast im deutschen Raum hat. Auf Twitter haben wir ein bisschen hier und da miteinander diskutiert und Tweets ausgetauscht. Die Lynn Alden, die schreibt ja über Broken Money mehr so aus der monetaristischen Perspektive, aber durchaus fundiert. Und die andere ist die rothbardianische, die österreichische Perspektive. Und wir hatten so ein bisschen den Dissens darüber, Geldmengenausweitung und Preissteigerung. Und ich sehe als Österreicher grundsätzlich einen kausalen Effekt dazu. Und viele Leute versuchen ja zu sagen, dieser kann sehr, sehr lange verschleiert werden, sag ich mal. Ich finde, Florian Bruce hat einen ganz guten Punkt gemacht, als er gesagt hat, nicht jede Inflation ist so wie die von 2008 in der Subprime-Krise, die die Auswirkungen auf die reale Preissteigerung sehr lange verschleiert gehalten hat. Und nicht jede Inflation ist so wie die von 2020 bei den Covid-Stimuli, die sich sehr direkt auf die Preissteigerungen ausgewirkt haben. Und wer auch im Bitcoin-Space oder an der Frankfurter Universität hier und da mal auftaucht, ist der Professor Dr. Ingo Sauer. Ich weiß nicht, ob ihr mal in Kontakt geraten seid, aber er hat auch gemeint.
Ich kenne den Namen, aber ich kenne ihn nicht persönlich.
Es ist jetzt schon einige Zeit her. Ich bin nur neulich nochmal drauf gestoßen worden. Er hat, er war bei Professor Christian Rieck und hat erklärt, dass er so ein Paper rausgegeben hat, wo er erklärt hat, nein, es ist keine direkte Auswirkung von Geldmengenausweitung zur Preissteigerung, sondern das entscheidende Momentum wäre, die Wechselkurse stehen dazwischen. Und dass das ein Faktor ist, dessen bin ich mir sicher bewusst, aber ich würde halt diesen Effekt durchaus als kausal darstellen, so da du einer der größten Inflationsexperten bist. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, also es ist richtig, dass viele Faktoren reinspielen in die Inflationsentwicklung. Und erstmal auf dem grundsätzlichsten Level ist das Entscheidende, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, wie bei jedem Preis auch. Bei der Inflation, also da geht es um den Preis des Geldes, um den Wert des Geldes, spielt das Angebot von Geld und die Nachfrage nach Geld eine Rolle. Und die Nachfrage nach Geld hat unterschiedliche Facetten. Eine Form der Nachfrage nach Geld ist die realwirtschaftliche Produktion. Wir produzieren reale Güter und Dienstleistungen, die versuchen wir dann zu verkaufen. Und im Verkauf fragen wir Geld nach. Ja, es ist so, als würden wir Geld kaufen mit den Gütern, die wir produziert haben. Das ist eine Form der Geldnachfrage. Eine andere Form der Geldnachfrage ist die Kassenhaltung oder die Rückhaltungsnachfrage. Geld, das wir haben, das behalten wir und geben es nicht aus. Das ist eine Form von Nachfrage. Ja, wir haben also eine Nachfrage nach Geld in dem Sinne, dass wir das Geld halten wollen und nicht ausgeben. So, das sind die beiden Formen der Geldnachfrage. Jetzt sieht man schon, okay, die Geldnachfrage hängt dann ja natürlich mit der realwirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Das heißt, die reale Produktion von Gütern und Dienstleistungen spielt eine Rolle. Wenn die steigt oder wenn die einbricht, hat das einen Rückkopplungseffekt auf die Nachfrage nach Geld und auf den Preis von Geld und auf die Inflation. Insofern kommt bei der Inflationsentwicklung im Grunde alles zusammen. Ja, die realwirtschaftliche Entwicklung spielt eine Rolle, die Geldpolitik spielt eine Rolle und natürlich auch viele externe Einflüsse, die von außen kommen. Also zum Beispiel Nachfrage nach Devisen aus dem Ausland oder Wechselkursschwankungen, auch realwirtschaftliche Entwicklungen im Ausland spielen eine Rolle unter Umständen durch den internationalen Handel für die Inflationsentwicklung im eigenen Land. Also da kommt alles zusammen. Insofern ist es nicht verkehrt, darauf hinzuweisen, dass ganz viele weitere Faktoren und eben nicht nur die Geldmenge eine Rolle spielen. Also da kann man denen eben erstmal grundsätzlich recht geben. Aber es ist trotzdem so, dass die Geldmengenausweitung mittel- bis langfristig das Entscheidende ist für die Inflationsentwicklung. Ja, wenn wir die Geldmenge nicht ausweiten, dann können bei normalen wirtschaftlichen Entwicklungen die Preise mittel- bis langfristig nicht steigen.
Das ist ja auch eine beobachtbare Zahl, oder? Ich meine, der Otto-Normalverbraucher achtet natürlich nicht darauf. Das machen dann Ökonomen, die Europäische Zentralbank beobachten, die jetzt sagen, macht ihr wieder irgendwelche Quantitative Easing-Maßnahmen oder macht ihr es eben nicht? Aber sobald das da ist, dann weiß man doch in der Regel, okay, jetzt in 1-2 Jahren oder sowas, da werden meine allgemeinen Preise wieder steigen. Oder da denke ich halt bei 2008, 2009 so immer daran zurück, die haben dann irgendwelche Stabilitätsmechanismen, Rettungsschirme und so weiter gemacht, aber das war ja wie du sagst, Kassenhaltung, nur jetzt in ganz großem Stil. Also die haben das im Prinzip zurückgehalten. Aber dadurch, dass es nicht ausgegeben wurde, ist es halt nicht in die Wirtschaft gesickert. Aber die Illusion besteht, dass das da ist. Und allein das muss doch schon an Angebot und Nachfrage irgendwas ändern.
Naja, also ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich erstmal kurz überlegt, was sind eigentlich die Determinanten der Rückhaltungsnachfrage, also der Kassenhaltung? Warum halten wir Geld zurück?
Ja, Unsicherheit.
Und genau, das ist die Unsicherheit, ist da der wesentliche Faktor. Das heißt, wenn man in Phasen von großer Unsicherheit, zum Beispiel in Wirtschaftskrisen oder Pandemien oder ähnlichem, die Geldmenge massiv ausweitet, kann es sein, dass es nicht direkt zu Inflation führt, zu messbarer Inflation, weil eben die Rückhaltungsnachfrage natürlicherweise steigt bei großer Unsicherheit. Die Leute häufen dann eher Geld an, sie horten es, weil sie sozusagen nicht wissen, was die Zukunft bringt. Sie wollen sich irgendwie schützen und dann geht die Rückhaltungsnachfrage nach Geld hoch. Und dann ist es, ne, dann zeigen da alle drauf und sagen, guck mal hier, Geldmengenausweitung, aber keine Inflation. Da gibt's keinen Zusammenhang. Das ist natürlich nicht richtig. Da sind einfach mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen in dem Moment. Und mittel- bis langfristig wird die Geldmengenausweitung ihre inflationäre Wirkung zeitigen. Ja? Spätestens wenn die Unsicherheit sich widerlegt oder die Lockdowns aufhören und die Leute wieder einkaufen gehen können, dann wird man den inflationären Druck spüren.
Wirkt sich das auch zum Beispiel auf sowas wie milliardenschwere Rücklagenfonds oder sowas aus? Also wenn die Krise, wie auch groß sie auch immer sein mag. Ich habe das Gefühl, wir sind halt in einer Dauerkrise. Also ich glaube, Griechenland geht's ja jetzt auch nicht unglaublich wesentlich viel besser. Also es hat sich ja nicht die ganze Lage bewältigt. Wenn aber diese Milliardenschirme jetzt irgendwie aufgelöst werden, gehen die dann zurück in die Wirtschaft? Werden die dann aufgelöst und steigert das meine Supermarktpreise oder geht das in sehr spezifische Blasen?
Ja, das kommt ganz darauf an, wie sich das sozusagen entlädt. Also was in einer Krise da vielfach passiert ist, ist, dass man Zentralbankliquidität, also Grundgeld geschaffen hat oder Bankreserven geschaffen hat, um sozusagen den Bankensektor zu stabilisieren. Und dann ist also die M0-Geldmenge ganz rasant gestiegen und die M1-Geldmenge nicht so rasant. Sobald sich das dann sozusagen wieder normalisiert, dann können Geschäftsbanken aufgrund dieser zusätzlichen Reserven, die sie erhalten haben, natürlich dann wieder Kredite vergeben und dann kommt das Ganze in die Wirtschaft erst sozusagen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, nicht? Also wie sich das Ganze entwickelt und was man sonst sozusagen noch für Rahmenbedingungen verändert. Also es wäre ja jetzt mal rein theoretisch wäre es vorstellbar, dass man den Mindestreservesatz erhöht, sodass die Geschäftsbanken nicht so einen großen Hebel haben bei der Kreditvergabe. Und dann können sie eben nicht in dem Maße Kredite vergeben, wenn man es nicht macht. Und sich die gesamtwirtschaftliche Lage normalisiert, dann werden sie früher oder später da hingehen und Kredite vergeben. Und dann wird sich das sozusagen sukzessive auswirken auf den Inflationsdruck. Dann wird sich der Inflationsdruck erhöhen in der Wirtschaft. Und dann ist natürlich wichtig zu erkennen, dass es niemals irgendwie ein homogenes Phänomen ist, diese Inflation. Oder der Inflationsdruck entlädt sich niemals gleichmäßig. Und es ist keinesfalls sicher oder auch nur wahrscheinlich, dass er sich zuerst bei den Konsumentenpreisen entlädt. Wir sehen die Inflation halt an vielen anderen Orten schon besonders stark, also jetzt einige Jahre zurück, wenn wir mal einige Jahre zurückdenken, lange Zeit relativ geringe Konsumentenpreisinflation, aber wir hatten natürlich Inflation auf den Immobilienmärkten und auf anderen Vermögensmärkten im ganz erheblichen Maße.
Ich glaube, ich würde so langsam zum Ende kommen. Wenn du Zukunftsprognose abgehen sollst, ich weiß, wir haben alle keine Glaskugel, aber wenn du jetzt sagen würdest, wie so eine vielleicht geldpolitische, inflationstechnische Entwicklung in den nächsten 15 Jahren, sich, sage ich mal, in deinem Best-Case und deinem Worst-Case-Szenario abspielt, so was siehst du als positiven Wunschtraum und was als Albtraum-Szenario, wie es weitergeht?
Mein Albtraum-Szenario ist, dass die gegenwärtigen geopolitischen Konflikte eskalieren. Ich glaube, die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Dort wurde in den letzten Monaten sehr, sehr viel falsch gemacht. Und wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann glaube ich auch nicht, dass man sozusagen das Geldsystem zum Besseren reformieren kann und andere Probleme angehen kann. Dann wird es eher alles noch viel schlimmer werden. Das ist das Horrorszenario. Und mein Wunschszenario ist, dass man so schnell wie möglich diese Konflikte beruhigt und diplomatisch Lösungen sucht, die vor allem das völlig unnötige Abschlachten von Zivilisten beenden. Und wenn das gelingt, dann habe ich Hoffnung, dass wir dann die anderen Probleme auch angehen können. Das Wahrscheinlichste wird sein, also das war jetzt mein Wunschszenario, mein optimistisches Szenario, es wird schnell gelöst, dieser Konflikt, und dann widmen wir uns den anderen Problemen. Ich befürchte, das Wahrscheinlichste ist, dass dieser Konflikt, der jetzt entbrannt ist, lange anhalten wird, sich lange ziehen wird, unheimlich große Kosten verursachen wird und man aufgrund dieses fortlaufenden Konflikts ablenkt von anderen Problemen, die eigentlich gelöst werden müssten.
Denkst du, wenn es keine Zentralbanken gäbe, wäre das mit den Kriegen relativ schnell vorbei?
Also es gibt historisch eine ganz offensichtliche Korrelation zwischen der Entstehung von Zentralbanken und Kriegsfinanzierung. Da muss man sich nur angucken, die französische Zentralbank vor den napoleonischen Kriegen, die britische Zentralbank vor dem Krieg zwischen England und Frankreich Ende des 17. Jahrhunderts. Die Federal Reserve wurde gegründet 1913, ein paar Jahre bevor die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind, etc. pp. Ganz eindeutig ist historisch das Entstehen von Zentralbanken und Zentralbankaktivität mit militärischen Konflikten verbunden. Und es ist ganz eindeutig so, dass wenn Staaten nicht über ein Geldmonopol verfügen würden und Geld aus dem Nichts schaffen würden, dann werden viele militärische Konflikte nicht so eskaliert und vielleicht gar nicht ausgebrochen. Es hätte sicherlich Konflikte gegeben, ohne Frage. Aber dass die Möglichkeit, Geld aus dem Nichts zu schaffen und inflationär Staatsaktivität zu finanzieren, verlockt eben auch dazu, militärische Konflikte und Krieg zu finanzieren.
Ich hatte noch gar nicht darauf angespielt, aber magst du noch auf irgendeine Publikation oder so von dir verweisen? Soll man noch irgendwas? Du publizierst so.
Wenn du den kurzen Artikel beim Liberalen Institut, über den wir am Anfang gesprochen haben, über die Universitäten verlinkst, das wäre super, dann haben die Leute da gleich einen Bezug. Der ist auch auf Deutsch. Mhm. Ansonsten kommen in der nächsten Zeit deutschsprachige Beiträge zum Thema MMT, Kritik aus österreichischer Sicht. Das ist im Grunde schon fertig, muss jetzt noch sozusagen formatiert werden. Schicke ich dir dann gern, wenn es draußen ist. Kannst du das vielleicht bewerben auf deinem Kanal?
Mir ging es jetzt erstmal darüber, dass diejenigen, die dich vielleicht zum ersten oder zweiten Mal gesehen haben, wo sie dich finden können und wo sie vielleicht mehr von dir finden.
Ja, auf meiner Webseite kann man eigentlich alles so verfolgen, was ich mache. Viele von meinen Publikationen sind recht akademisch. Also ich habe mich viel mit Indexzahlentheorie beschäftigt in letzter Zeit. Da gibt es einige interessante Arbeitspapiere. Wer da Interesse hat, kann da mal reinschauen. Findet man alles auf meiner Webseite. Ansonsten gibt es kürzere Artikel, viel in englischer Sprache zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel beim Geopolitical Intelligence Service schreibe ich regelmäßig Reports zu verschiedenen Themen. Und auf meiner Seite findet man auch sonst so Medienauftritte, Vorträge und so weiter, teile ich da gerne. Kann man also dort alles finden.
Ja, findet ihr alles in der Videobeschreibung und Karl Friedrich Israel, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch, hat mir Spaß gemacht.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell. Kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.